Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Wenn ich am Leben bleibe, dann würde ich diejenigen Opfer, die es nicht erlebt haben, deren Opfer, die verscharrt sind irgendwo, die verhungert oder erschossen worden sind, beziehungsweise stranguliert, gehängt oder vergast, die will ich wieder zum Leben rufen, zurückrufen.
Und das hat er getan. Atze Brauner, der große deutsche Filmproduzent, hat sich dem Thema Holocaust immer wieder verschrieben. Jetzt ist er im Alter von 100 Jahren gestorben. Ein überreiches und wahnsinnig produktives Leben ist zu Ende gegangen. Wir blicken unter anderem mit Nico Hoffmann darauf zurück. Griechenland hat gewählt und die Bürger haben den linken Regierungschef Alexis Tsipras abgewählt. Gespräch mit dem Kulturschaffenden Alexis Alatsis über ein Land, dem viel Kraft abverlangt wurde. Und es geht hier bei Fazit mit einem Klangkunstprojekt in die polnische Peripherie und ans Tote Meer. Dort versalzt die israelische Künstlerin Sigalit Landau ihre Objekte. Arthur Atze Brauner war der letzte große Tycoon des deutschen Films, durchaus auch eine schillernde Figur der hiesigen Kinolandschaft. 700 Filme entstanden in seinen Central Cinema Company Studios, davon manches, was man guten Gewissens seichte Unterhaltung nennen kann. Aber eben auch deutsche Filmklassiker, Mädchen in Uniform, Dr. Mabuse und später Filme wie Hitlerjunge, Salomon oder Die Weiße Rose. Bernd Sobolla blickt auf ein Werk zurück, das viel mit den eigenen Erfahrungen des in Polen geborenen Juden Arthur Brauner zu tun hat.
Ich möchte schon ein paar, wenn es ginge, noch ein paar wichtige Filme produzieren und nicht nur, wie es nur oft sein muss, Filme, die man machen muss, um das Studio zu erhalten.
Arthur Brauner oder Atze Brauner, wie ihn alle nannten, hätte noch gern mehr Filme gemacht. Zumindest solche, die sich im weitesten Sinn der NS-Vergangenheit widmen, vor allem aus persönlichen Gründen. Geboren wurde Arthur Brauner 1918 in Lodz als Sohn eines jüdischen Holzhändlers. Nach dem Überfall der Deutschen auf Polen 1939 weigerte er sich, den gelben Judenstern zu tragen und sich im Ghetto einschließen zu lassen. Stattdessen floh er in die Sowjetunion, wo er unerkannt überlebte. Nach dem Krieg kam Arthur Brauner nach Berlin, wo er 1946 die Filmproduktionsfirma CCC gründete und zunächst musikalische Lustspiele produzierte. Mit Werken wie Herzkönig sagt die Wahrheit oder Unschuld in tausend Nöten verdiente er viel Geld. Geld, das er unter anderem dafür einsetzte, auch ambitionierte Werke zu realisieren. So drehte er 1948 in Anlehnung an Anna Segers Roman Das siebte Kreuz den Film Morituri. Die autobiografisch gefärbte Geschichte erzählt, wie Häftlinge aus einem Konzentrationslager fliehen und sich nahe der polnisch-russischen Grenze verstecken. Oder auch der Film Der 20. Juli über das Attentat auf Hitler unter der Regie von Falk Harnack.
Sind wir denn Marionetten, mit denen man machen kann, was man will? Zum Kämpfen gerade gut genug? Herr Oberstleutnant, ich weiß, dass Sie mir Vertrauen schenken. Sonst könnten wir nicht so miteinander reden.
Deswegen haben Sie mich auch als Ordnungsoffizier ausgebeten.
Wenn Deutschlands Lage innen und außen, in der Heimat und an der Front so grauenhaft hoffnungslos ist, was geschieht? Wann geschieht es und wie?
Doch Geld ließ sich mit solchen Filmen nicht verdienen. Also produzierte der Filmemacher weiterhin vor allem musikalische Komödien. Werke wie Du bist Musik oder Liebe, Tanz und tausend Schlager besetzte er mit Katharina Valente oder Peter Alexander. Von dem befreundeten Regisseur Fritz Lang ließ er Abenteuerfilme drehen, zum Beispiel Der Tiger von Eschnapur oder Das indische Grabmal. Und für die Dramen- und Literaturverfilmungen verpflichtete er Stars wie Maria Schell, Kurt Jürgens, Ovi Fischer oder Hans Albers. Mit dem Niedergang des Kinos Anfang der 60er Jahre änderte Brauner seine Strategie. Einerseits produzierte er jetzt Karl-May-Filme, Edgar-Wallace-Streifen und Dr. Mabuse-Krimis. Aber zunehmend investierte der Filmemacher sein Vermögen auch in Immobilien, wobei er mit einigen Altmietern nicht gerade zimperlich umging. In den 70er Jahren reduzierte er seine bisherige Filmproduktion, beteiligte sich dafür aber an der Produktion von Sexfilmen. Erst in den 80er Jahren setzte sich Arthur Brauner ein neues Ziel und feierte ein Comeback. Jetzt drehte er vor allem Filme, die das Schicksal von NS-Verfolgten aus vielen verschiedenen Perspektiven zeigen. Und Die Weiße Rose unter der Regie von Michael Verhoeven passte genau in dieses Konzept.
Aus ihrer Feder stammt ja wohl dieser ekelhafte Flugblattentwurf, der Gott sei Dank nicht mehr verbreitet werden konnte.
Sie sollten Gott besser gar nicht erwähnen.
Das ist ja typisch Ihrer Haltung, das passt zu Ihnen.
So wie wir denken viele.
Sie trauen sich nur nicht, es auszusprechen.
Halten Sie den Mund! Wer so den Führer beschimpft.
Einer muss dir mal den Anfang machen. Wir sind nur der Anfang.
Derartige schamlose, infame Subjekte haben nichts anderes verdient als den Tod.
Eure Köpfe rollen auch noch.
Es folgten Werke wie Eine Liebe in Deutschland, Bittere Ernte oder Hanussen. Diese Filme wurden von der Kritik wohlwollend aufgenommen und mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Doch Brauner war das zu wenig.
Es ist die gleiche Mentalität geblieben, muss ich ehrlich sagen. Das ist vielleicht das Tragischste von allem. Es hat sich nichts verändert. Die Filme, die um die Opfer der Nazizeit ihre Themen darstellen, waren damals ignoriert vom Kinopublikum und sind bis zum heutigen Tage.
Und als der Produzent bzw. sein Film Hitlerjunge Salomon 1991 zwar den Golden Globe gewann, aber von deutscher Seite nicht für die Oscar-Nominierung vorgeschlagen wurde, kritisierte er die Kommission wegen ihrer angeblich antisemitischen Haltung. Seinen nächsten Film Von Hölle zu Hölle reichte er dann einfach unter weißrussischer Flagge für den Oscar ein, allerdings ohne Erfolg. Schwierig war es auch für die Journalisten, wenn sie Brauners Filme nicht nur bejubelten, sondern Schwächen ansprachen.
Da sind wir wieder beim Thema. Die deutschen Kritiker oder die Journalisten sehen den Film viel kritischer als jeder andere Kritiker dieser Welt bei mir.
Unabhängig davon ging Arthur Brauner seinen Weg unbeirrt weiter und produzierte 2006 mit Der letzte Zug seinen letzten Film, der im Jahr 1943 spielt.
Minister Goebbels und Minister Speer möchten unserem Führer ein besonderes Geschenk machen. Ein judenreines Berlin. Fast 70.000 Juden sind bereits aus Berlin abtransportiert. Es geht also um die Letzten, die noch da sind. Sie sollen endlich auch verschwinden.
Für Arthur Brauner war dies ein würdiger Abschluss seiner Karriere.
Ich habe mir geschworen, dass solange ich lebe, ich versuchen würde, unschuldige Opfer im Film darzustellen, das heißt, sie nicht vergessen zu lassen.
Die Stimme von Atze Brauner, der jetzt im Alter von 100 Jahren gestorben ist, und am Telefon ist der Produzent Nico Hoffmann. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Hoffmann, dieses 100-jährige Leben von Atze Brauner kann man natürlich nicht in wenige Minuten packen. Was haben Sie gedacht, als Sie heute die Nachricht von seinem Tod gehört haben?
Ja, es war zunächst mal eine große Traurigkeit, weil wir uns ziemlich gut gekannt haben. Ich bin auch jetzt sinnigerweise genau aus Los Angeles gerade gelandet, als mir das jemand aus dem Umsteigen im Frankfurter Flughafen zugerufen hat. Ja, das ist ein Riesenverlust. Ne? Das ist ein Riesenverlust für die Branche. Das ist auch für mich persönlich ein Riesenverlust, weil Atze einfach ein unglaublich kluger, toller, ja, unglaublich begeisterungsfähiger Mensch war. Also das ist schon, kann man sagen, eine der großen Legenden, die wir in diesem Land im Kino- und Filmbereich haben und hatten. Mhm. Anders kann man nicht über ihn reden. Mhm. Ja.
Denken Sie da eher an die frühe Zeit, die 50er, 60er Jahre oder an Filme, die später entstanden sind? Hanussen, Hitlerjunge, Salomon, Die weiße Rose, Barbie Jar?
Eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, an beides. Ne? Weil das Beeindruckende war ja zunächst mal, dass jemand mit dieser unfassbaren Familiengeschichte, wenn man weiß, wie viele Menschen Atze Brauner verloren hat durch die Tötung durch die Nazis, dass so jemand in Deutschland überhaupt gelebt und gearbeitet hat, ist ja schon in sich also eine unglaubliche Haltung gegenüber diesem Land. Und was mich beeindruckt hat, ist die Vielschichtigkeit, wie er gearbeitet hat. Also da gehören die früheren Werke der 50er, 60er Jahre dazu. Er hat ja dann wirklich, kann man sagen, mit dem Studiobetrieb hier die ganze deutsche Filmwirtschaft reaktiviert. Das ist eine Riesenleistung gewesen. Und genauso beeindruckend war für mich, wie er im späteren Leben sich dann nochmal mit einer ganz anderen Generation von Regisseuren auf sehr, sehr historische, politische Inhalte konzentriert hat. Also das ganze Lebenswerk, muss man wirklich sagen, auch das, was übrigens die Tochter dann weitergeführt hat, das ist schon mehr als beeindruckend, wenn man seine Lebensgeschichte kennt.
Und beeindruckend auch, dass er ja bereits 1948 einen Film über ein Konzentrationslager gemacht hat, also in einer Zeit, wo keiner davon in Deutschland was hören wollte, ne?
Ja, das ist das mit beeindruckendste überhaupt, wenn man mit ihm geredet hat, dass er dermaßen früh denn überhaupt in der Lage war, das in einen Film zu gießen, also diese Art von politischem Statement auch zu sagen, wie gehen wir jetzt mit dieser wirklich entsetzlichen Vergangenheit um. Und er ist ja dafür ungeheuer angefeindet worden auch. Also wenn man ihn gut gekannt hat, also er hat ja jahrelang auch politische Anfeindungen gehabt. Ne, das hat ja Jahre gedauert. Also er hat im Grunde genommen eine riesige Entwicklung der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Das ist ja auch jetzt ein Riesenthemenbereich, in dem ich selbst sehr stark engagiert bin und war. den hat er für sich ganz, ganz früh entdeckt und er ist dafür ungeheuer angefeindet worden. Und das in einem Land, was auch das Land der Mörder war, seiner eigenen Familie. Und das auszuhalten und auch das dann zu leben, das hat mich in seinem Lebensweg mit am meisten beeindruckt, muss ich sagen.
Und wie hat das gemacht? Also wie kann man als Filmproduzent so erfolgreich sein, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die viele eigentlich gar nicht wahrhaben wollen, nicht sehen wollen?
Ja, das ist ja auch wieder vielschichtig, weil Atze Braun hat ja auch, kann man sagen, den ganzen Unterhaltungsbereich entdeckt, hat extrem erfolgreiche Filme in der Nachkriegszeit produziert. Er war der führende Produzent in Berlin. Er hat die Studios hier aufgebaut. Also er war im Grunde genommen war er der leibhaftige Vertreter von Hollywood auf deutschem Boden. Die Filme der späteren Zeit, also auch jetzt schon mal Hitler, Junge, Salomon und andere, also die er ja dann auch nochmal in einem ganz anderen Alter gedreht hat, und das war mir im späteren Alter genauso wichtig, die waren ja wirklich in der Tat auch sehr erfolgreich. Also die frühen Filme, die direkt auf Vergangenheitsbewältigung zielen, waren eine sehr, sehr kritische Phase in seinem Leben, also weil er die Anerkennung viel, viel später erst dafür bekommen hat.
Ja, dann war das in den 50er Jahren vermutlich auch eine notgedrungene Folge, dass er mit seinen Unterhaltungsfilmen ja auch ein Stück weit zur deutschen Verdrängungskultur mit beigetragen hat.
Klar kann man jetzt sagen, das sind Filme der Verdrängungskultur, das war es garantiert. Es war natürlich auch die Zeitstimmung dafür. Andererseits hat er natürlich hier eine ganze kulturelle Landschaft auch geprägt, er hat den Schauspielern zu ihrer Karriere verholfen. Er hat unzählige Regie- und Schauspielkarrieren und Drehbuchkarrieren in diesem Land begründet. Und er war mit einer der erfolgreichsten Produzenten, also wenn man so will, die Vorstufe zu Bernd Eichinger. Und das hat mich immer beeindruckt, das Statement, als Jude in diesem Land zu leben und auch was er eben selbst in der Familie erlebt hat, dass er jahrzehntelang in der Lage war, diese Filme immer wieder zu produzieren. Und auch also wir haben die letzte Begegnung war bei der Auszeichnung von einem sehr, sehr guten Fritz Bauer Film von Lars Kraumer, wo er den Preis vergeben hat. Das saß er quasi kurz vor seinem 100. auf der Bühne und war genauso hellwach wie immer, dass er bis zu seinem 100. Lebensjahr sich immer wieder so engagiert zu diesen Themen Bereich dieser unfassbaren Schuldaufarbeitung der Deutschen bekannt hat und auch das unterstützt hat, offensichtlich. Das hat mich wirklich beeindruckt.
Erinnerungen an Arthur Brauner, der jetzt im Alter von 100 Jahren gestorben ist, waren das von Nico Hoffmann. Danke Ihnen für das Gespräch.
Danke.
Das war's wohl erstmal für Alexis Tsipras und seine Partei Syriza. Die Griechen haben heute gewählt, vorgezogene Wahlen waren das, und sie haben Tsipras abgewählt. Der Mann, der den harten Sparkurs der EU gegen alle Widerstände durchfechten musste, der bekommt nun offenbar die Rechnung dafür. Gewonnen haben die Konservativen, knapp 40% bekam die Nea Dimokratia, und das ist die absolute Mehrheit mit dem Spitzenkandidaten Kyriakos Mitsotakis. Am Telefon in Athen ist nun ein griechischer Kulturschaffender, nämlich der Theaterregisseur Alexis Alatsis. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Alatsis, gehören Sie auch zu den von Alexis Tsipras Enttäuschten?
Ja, obwohl, um enttäuscht zu sein, müsste man erst mal daran geglaubt haben. Und ich gehöre eher zu denen, die von Anfang an sehr skeptisch waren, da ich von Anfang an eine sehr markante Seite von Syriza nicht gemocht habe, nämlich die populistische und diejenige, die sozusagen den Griechen ermöglicht hat, für einige Zeit die Schuld für alle Probleme Griechenlands immer an die Europäische Union, an die Geldgeber sozusagen zu schieben und keine eigene Verantwortung dafür zu übernehmen. Das war etwas, was letztendlich der griechischen Linke extrem geschadet hat, also das Populistische an Syriza sozusagen. Und ich glaube, dafür hat er auch die Rechnung bekommen heute Abend.
Und das ist auch so die Meinung der Kulturschaffenden im Lande, würden Sie sagen? Dass man nicht enttäuscht ist, weil man sozusagen von Anfang an skeptisch war?
Wissen Sie, traditionell die Kulturschaffenden sind eher links als konservativ natürlich. Andererseits, das Problem ist, dass während der letzten 4,5 Jahren, dadurch, dass Syriza letztendlich in der Kulturpolitik nicht so viel anders gemacht hat als die vorherigen Regierungen, im Gegenteil, im Grunde genommen die Kulturpolitik immer natürlich mit dem Alibi der großen Krise wurde extrem vernachlässigt und sogar Reformen, die gar nichts gekostet hätten, haben nicht stattgefunden. Das heißt, für uns Kulturschaffende war vielmehr eine Enttäuschung, was die Haltung der Linken gegenüber, also der linken Regierung, der sogenannten linken Regierung gegenüber der Kultur als Teil sozusagen der Aktivität der Gesellschaft angeht. Andererseits natürlich sind viele Kulturschaffende skeptisch, weil die Konservativen haben bisher, also in den Regierungen, die sie da vorgestellt haben, nie sozusagen so kulturfreundschaftlich operiert. Aber das muss man abwarten. Also im Moment ist die Situation der Kulturinstitutionen in Griechenland so miserabel, dass im Grunde genommen ein gewisser Zynismus vorhanden ist, dass es schlimmer gar nicht gehen kann. So von daher kann man nur hoffen, dass egal wie die neue Regierung dann bestellt wird morgen, dass mindestens mit wem auch immer da im Kultusministerium oder anderswo in anderen Institutionen sitzt, dass man mindestens in einem neuen Dialog eintreten könnte.
Wie macht sich denn diese schlimme Situation der Kultur bemerkbar? Vielleicht können Sie das einfach mal beschreiben, konkret?
Konkret die Tatsache, dass wir sozusagen von der Phase der Nullsubventionen zum Beispiel im Theaterbereich in eine Phase von Subventionen, die dem Gießkannenprinzip sozusagen zugeschrieben werden, mit Geldern, die eher uns Künstler verpflichtet haben, eigene Gelder sozusagen da reinzuschieben, um überhaupt Kultur zu produzieren, was letztendlich die Politik von Syriza war in den letzten Jahren. Einerseits, andererseits, dass der Nepotismus dann nach wie vor auch von den Linken sozusagen in allen führenden Positionen in irgendwelche Kulturinstitutionen, seien es Museen, seien es Theater, seien es also irgendwie staatliche Einrichtungen, meine ich, im Kulturbereich, der fortgesetzt wurde, also gar nicht so anders als das, was die Konservativen oder die PASOK in den vorigen Jahrzehnten sozusagen immer gemacht haben, hat die Situation insofern verschlimmert, weil das Geld immer weniger wurde. Und letztendlich auch, es ist auch etwas, was ich viel schlimmer finde letztendlich als nur die ökonomische Frage, die Tatsache, dass die gesamte Narrative von der Syriza-Regierung in den letzten Jahren sich so sehr konzentriert hat auf diese Auseinandersetzung mit Europa, mit der ökonomischen Krise, hat letztendlich der Bevölkerung das Gefühl gegeben, dass Kultur eh ein Luxus sei und dass man überhaupt gar nicht über Kunst diskutieren darf. Und das hat letztendlich für uns Kulturschaffende eine viel schlimmere Situation installiert, als die wir irgendwie vorher hatten, weil auch unser Publikum uns gar nicht mehr so sehr wahrnehmen will, weil sie davon überzeugt sind, dass für ihr eigenes Leben nur sozusagen die ökonomische Seite eine Rolle spielt. Mhm.
Jetzt haben Sie schon viele Sachen angesprochen. Gießkannenprinzip, Nepotismus, Verantwortungslosigkeit. Das heißt, ein anderer Politiker als Alexis Tsipras oder eine andere Partei hätten die vergangenen Jahre möglicherweise besser gelöst?
Von den vorhandenen Parteien ist es sehr schwierig, das zu sagen, weil die vorhandenen Parteien, also die Parteienlandschaft in Griechenland ist ein bisschen speziell. Das ist auch also eine interessante Frage insofern, dass man dieser Wandel von Tsipras in den letzten Jahren, also von der europäischen Seite, als Wandel hin zu Sozialdemokratie wahrgenommen hat, was gar nicht wahr ist. Weil im Grunde genommen ist erst jetzt die Frage, wo er verloren hat, ob er den Schritt zu eher einer sozialdemokratischen Partei machen wird als Verlierer oder nicht. Die Parteilandschaft in Griechenland ist so, dass insgesamt fehlt das, was man in anderen Ländern zum Beispiel wahrnimmt. Also fehlt zum Beispiel eine grüne Partei. Es fehlt eine Partei, die wirklich mit dem Jetzt zu tun haben und mit der jetzigen Situation sowohl in Europa als auch auf der ganzen Welt sich auseinandersetzen und nicht so dieses althergebrachte, sozusagen altes Denken, diese Trennung zwischen Konservativen, also in der sehr veralteten Form des Konservatismus und auf der anderen Seite einer populistischen Linke. Also das finde ich das Dramatische sozusagen an der griechischen Parteilandschaft. Und im Grunde genommen eine Alternative zu dem, was jetzt heute auch sogar heute Abend passiert ist, war nicht zu finden.
Alexis Alatsis ist Theaterregisseur und Kulturmanager und wir sprachen über den Ausgang der heutigen Parlamentswahl in Griechenland. Herr Alatsis, danke und schöne Grüße nach Athen.
Vielen Dank auch.
Das Tote Meer ist bekanntlich extrem salzhaltig und es gibt eine Künstlerin in Israel, die sich das für ihre Kunstwerke zunutze macht. Sie heißt Sigalit Landau. Sie lässt Skulpturen im Toten Meer versalzen. Ein äußerst aufwendiger Prozess, der die Dinge verwandelt und ihnen auch Geschichten einschreibt. Geschichten, die mit Konflikten zu tun haben, aber auch ökologischen Fragen und der Suche nach Identität. Im Museum der Moderne in Salzburg werden nun Arbeiten von Sigalit Landau gezeigt. Und für Fazit hat sich Philipp Artelt mit der Künstlerin unterhalten.
Here we have a nice moment of daylight as well. Sigalit Landau freut sich sichtlich darüber, wie zwei ihrer Kunstwerke im Sonnenlicht glitzern. Es sind Damenkorsetts, seltsam erstarrt unter einer dicken weißen Kristallschicht. Salz. Im Hintergrund sieht man die grünen Hügel des Voralpenlandes.
Die meisten Kunstwerke setzt man ja eigentlich nicht der Sonne aus. Aber ich habe gesagt, diese Werke sind doch in der Sonne entstanden. Die Sonne hat sie hergestellt.
Die dicke Schicht aus Salzkristallen stammt aus dem Toten Meer. Dort versenkt die israelische Künstlerin ihre Objekte und hebt sie wieder, manchmal erst nach mehreren Monaten. Jetzt hängen die Werke von der Decke des Museums, ausgeleuchtet wie ein Meisterwerk und fast schon in Szene gesetzt. Denn die strahlend weißen Objekte heben sich vom dunklen Grau der Wände und Böden ab und werfen ihre Schatten.
Salt is a material that has poverty in it, but it also depends how you light it.
Im Salz steckt Armut, aber je nachdem, wie man es ausleuchtet und präsentiert, hat es auch etwas Edles, Diamantartiges. Ein Kontrast zu diesem einfachen Material, das aus der Erde oder dem Meer stammt. In Salzburg stammt es aus der Erde.
In Salzburg it's from the earth.
Sigalit Landau assoziiert unaufhörlich mit Salzburg, mit Geschichte, mit Religion, mit der Ökologie des Toten Meeres. Dieser Ort, gelegen zwischen Israel, dem Westjordanland und Jordanien, ist ein Ort der Grenzen. Ein Symbol für den Nahostkonflikt, für den Kampf um die wertvolle Ressource Wasser. Ein Ort der Gefahr. Subtile Gefahr geht auch von einer Sammlung weiterer Objekte aus, wenn auch erst auf den zweiten Blick.
That I call the Mozartkugel. You have to come and see it.
Mozartkugel nennt Landau eines der Objekte, die von der Decke hängen. Ein Salzgerüst in Kugelform, das einen verspielten Schatten an die Wand wirft. Drumherum hängen weitere Salzobjekte, die Lampenschirmen nachempfunden sind.
Under all these quasi European chandeliers,
diese fast schon europäisch aussehenden Lampenschirme bestehen aus Stacheldraht. Und das Salz ist wie die Erinnerung. Es wird immer mächtiger und wächst so lange, bis ich entscheide, mir Hilfe zu holen und das Objekt zu heben.
Get some help and lift it.
Landau beschreibt diesen Prozess als Schufterei. Immer wieder erwähnt sie die Helfer, die mit ihr in der brütenden Hitze des Sommers arbeiten. Nicht an den schönen Stränden der Touristen, sondern in den industriell genutzten Gebieten des Toten Meeres, dort, wo Mineralien abgebaut werden, dort, wo die Kunstschaffenden mehr geduldet als willkommen sind. Einer der Lampenschirme entblößt seine Struktur aus Stacheldraht, aber nur auf der einen Seite. Dort fehlt die dicke Salzkruste.
Ich wollte, dass dieses Objekt nicht im Gleichgewicht ist, also konnte ich es nicht gerade ins Wasser hängen. Ich habe es dann schief festgezurrt, damit es keine perfekte Form bekommt.
Der Salzgehalt des Toten Meeres lässt die Objekte aufschwimmen. In großen Gestellen verspannt und mit schweren Gewichten lässt Landau sie über Wochen auf dem Grund des Sees. Dann erntet sie die Werke, die sie häufig vorher extra für den Kristallisationsprozess angefertigt hat. Schuhe, Kleider, ein Violoncello.
The whole process of crystallization was something that was a surprise during the summer of research and shooting video.
Der Prozess der Kristallbildung war eine Überraschung für mich. Während unserer Arbeiten am Toten Meer habe ich etwas verloren, eine Sandale. Und als ich sie wiedergefunden habe, war sie wie gereinigt durch die weiße Salzschicht.
Beautiful sandal covered with the salt crystals.
In einer der ausgestellten Videoarbeiten greift Landau das Thema Salz noch einmal auf. Es ist diesmal nicht der Sommer, sondern der Winter, der Sigalit Landaus Kunstwerk vollendet. Auf ein gefrorenes Gewässer in Danzig hat sie zwei Schuhe gestellt, die mit dem Salz des Toten Meeres verkrustet sind. Langsam lässt das Salz die Eisschicht schmelzen, bis die Schuhe am Ende im Wasser versinken. Eines von vielen starken Bildern über das Werden und Vergehen.
Bis zum 17. November ist sie zu sehen, die Ausstellung mit Werken der israelischen Künstlerin Sigalit Landau im Museum der Moderne in Salzburg. Philipp Artelt berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Dirk Josef Müller.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat den im Alter von 100 Jahren verstorbenen Arthur Brauner als einen der wichtigsten Filmproduzenten der jungen Bundesrepublik bezeichnet. Dass er als ehemals verfolgter polnischer Jude nach dem Zweiten Weltkrieg in das Land der Mörder seiner Familie ging, um Filme zu produzieren und sich auch für den demokratischen Wiederaufbau Deutschlands engagiert einsetzte, sei ein wahres, ein großes Geschenk für unser Land. Auschwitz-Überlebende in aller Welt verabschieden sich von Arthur Brauner mit Wehmut und großer Dankbarkeit, sagte Christoph Häubner, Vizepräsident Internationales Auschwitz-Komitee. Charlotte Knobloch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, schrieb bei Facebook, Arthur Brauners Durchhaltewillen, seine Zielstrebigkeit und seine unbedingt lebensbejahende Einstellung beeindruckten jeden, der das Glück hatte, ihn kennenzulernen. Die Herkunftsregion des italienischen Schaumweins Prosecco in Italien gehört nun zum Weltnaturerbe der UNESCO. Das Welterbekomitee nahm auf seiner Sitzung in Baku die Hügel des Prosecco zwischen Collegnano und Valdobbiadene in die Liste auf. Auch 8 Gebäude des US-Architekten Frank Lloyd Wright wurden aufgenommen. Darunter sind unter anderem die Villa Falling Water in Mill Run und das Guggenheim-Museum in New York. Bereits gestern wurden 2 deutsche Regionen ausgezeichnet. Die historische Bergbauregion im Erzgebirge und das noch aus römischer Zeit stammende Wassermanagementsystem in Augsburg. Die Staatsministerin für internationale Kulturpolitik Müntefering sagte, der Erfolg des Augsburger Antrags würdige den nachhaltigen Umgang mit der wertvollsten Ressource seit über 700 Jahren. Vor den Augen der Öffentlichkeit will das Amsterdamer Rijksmuseum Rembrandts berühmtestes Meisterwerk Die Nachtwache restaurieren lassen. Ab morgen wird das rund 17 Quadratmeter große Bild aus dem Rahmen genommen und in eine Glaskammer gestellt. Dann soll es mit Hilfe von Computeranalysen untersucht und restauriert werden. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass es während der Restaurierung für die Besucher des Museums ausgestellt bleiben kann. Die Arbeiten sollen auch live auf der Homepage des Museums zu verfolgen sein. Mehr als 3000 Menschen sind am Wochenende in Leipzig beim Louis-Braille-Festival zusammengekommen. Die von Freitag bis Sonntag dauernde Veranstaltung sei das größte Zusammentreffen blinder und sehbehinderter Menschen in Europa gewesen, teilte der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband in Berlin mit. Benannt ist das Festival nach Louis Braille, der die tastbare Punktschrift erfand und so blinden Menschen den Zugang zu Bildung ermöglichte. Es fand seit 2009 zum 4. Mal statt und gilt als Forum für Sehbehinderte. Das zeigt, welche Bandbreite von Aktivitäten für Sehbehinderte und blinde Menschen möglich ist.
Fazit die Kultur vom Tage und das ist die australische Band Cat Empire. Gestern trat sie beim Festival in Rudolstadt auf und darüber sprechen wir gleich.
I'd like everyone here tonight to put their hands together for every other musician and lady here today. Paula on the front of house, Hamer on the front of house sound, Paula on the lights, James monitors, Andy stage, Hoss tour, Ian bus driving. This band on the keys, Ollie McGill. On bass, Ryan Munro. On drums, Hugh Harvey. On decks, DJ Jumps. On baritone saxophone, Phil Noy. On trumpet, Roscoe James Irwin. On vocals and trumpet, Harry James Angus. My name's Felix, this is the Cat Empire. And Rudolfstadt Festival.
Kleiner Eindruck vom Festival in Rudolstadt. Allein 10.000 Fans kamen gestern zu diesem Konzert der australischen Band Cat Empire. Nicht alle sind so groß. Und es verleiht diesem Festival ja auch gerade den Charme. Überall in der Stadt wird Musik gemacht auf 30 Bühnen, Folk- und Weltmusik. Also durchaus auch im Sinne von Volksmusik und Folklore aus aller Welt. In diesem Jahr gab es einen Iran-Schwerpunkt und Jan Tengeler war für Fazit in Rudolstadt dabei. Es gibt so viele Fans, die jedes Jahr von Rudolstadt schwärmen. Kann man da als Journalist überhaupt noch kritische Distanz bewahren?
Also ich bin schon angetan von dem Festival, aber kritische Distanz ist natürlich deshalb möglich, weil ich doch mittlerweile so viel Musik gehört habe, dass ich schnell denke, naja, da ist jetzt handwerklich nicht alles ganz in Ordnung. Oder natürlich gibt es eben auch einfach Bands, die einem dann gerade in dem Moment nicht so zusagen, aber das vermag man zu unterscheiden. Gleichwohl, ich sagen muss, der Flair in dieser Stadt, die zu einer begehbaren Klanglandschaft wird, der ist schon ein ganz besonderer. Aber das hat eben auch mit der Örtlichkeit zu tun. Sie müssen sich vorstellen, oben eine Burg und dann geht man runter in die Stadt mit mehreren Bühnen. Oben auf der Burg sind auch mehrere Bühnen und dann zieht sich diese Festivallandschaft bis in einen Park hinein. Man geht über die Saale und dort ist dann nochmal ein quasi drittes Festivalgelände. Wenn man möchte, drei Festivalgelände, wo überall so viel Musik ist, dass man sich teilweise dem Charme und auch dem Überraschungen gar nicht entziehen kann. Wenn man schnell gehen würde, würde das vielleicht 15 Minuten dauern. Aber es gibt eben auch immer wieder Momente, wo man von oben nach unten in den Park gehen möchte und man kommt da gar nicht an, weil man zwischendurch so viele interessante Sachen entdeckt.
Das heißt, es ist ein Festival, auf dem man sich eher treiben lässt, als dass man genau plant, wo man hingeht, ja?
Genau. Es gibt mittlerweile eine App, damit man eben auch wirklich planen kann, wenn man denn planen möchte. Dann gibt es zwei Probleme. Erstens, man kommt da an, wo man hin möchte und wenn es eine Indoor-Bühne ist, dann ist es meistens schon zu spät, weil doch so viele Leute immer rein möchten, dass man da nicht mehr reinkommt. Oder man kommt eben gar nicht erst dorthin, weil man überrascht wird, zum Beispiel von einer Jazzmaschine, die ich auch selber noch nie erlebt habe. Und wir hören mal kurz rein, was das ist. Das, was wir hier hören, das ist eigentlich Musik aus Osteuropa, würde man sagen. Aber man ahnt nicht, dass da ungefähr 7 Musiker auf einer großen sogenannten Jazzmaschine standen, in Anlehnung an den großen kinetischen Skulpteur Jean Tinguely. Hat der Künstler Stefan Albrecht eine 5 Tonnen schwere Bühnenmaschine gebaut, auf der Musiker stehen, aber auf der auch gleichzeitig über Maschinen Trompete und Schlagzeug angespielt werden. Und das Ganze ist eben die Jazzmaschine. Als ich davor stand, habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und das ist eben eine dieser großen Überraschungen, die bei diesem Festival einem immer wieder wirklich überraschen.
Also Mensch und Maschine machen zusammen Musik, ja?
Mensch und Maschine machen zusammen Musik. Man hat es vielleicht gar nicht so sehr gehört, wie das funktioniert, aber der Künstler hat mir eben auch gesagt, die Maschine ist so gebaut, dass die also nicht spielt wie ein Computer, immer so gerade, sondern da sind so ganz viele Unrundungen drin. Das macht das Ganze besonders lebendig und tatsächlich eben vom Anschauen her und auch vom Anhören her ganz besonders.
Wenn Sie so zurückblicken auf die vergangenen Tage, was waren denn die Highlights an Konzerten?
Die Highlights sind andererseits gerade diese Entdeckung, eben auch die vielen Straßenkünstler, die teilweise hier angemeldet, aber auch unangemeldet, tatsächlich ganz oft von großartiger Qualität sind. Bands, die man nie gehört hat, die man unter Umständen auch nie wieder wird hören können. Und dann gibt es eben die großen Bühnen, die mal mehr oder weniger überzeugen. Zum Beispiel, sehr schön fand ich Gankino Circus, die haben auch einen RUT, einen Weltmusikpreis gewonnen. Das ist fränkische Volksmusik mit viel Kabarett, mit sehr viel Drive, mit sehr viel lustigen Geschichten. Dann habe ich zum Beispiel eine kurdisch-wienerische Band gehört, Kodophon, nennt die sich auch oben auf der großen Bühne auf der Heidecksburg, sehr jazzig angehaucht, mit sehr viel Rhythmus, gleichzeitig auch mit sehr viel türkischer Melancholie. Und was mir vielleicht sogar am besten gefallen hat, das war das Solokonzert des Wiener Akkordeonisten Otto Lechner mit sehr vielen leisen Tönen. Man freut sich zwischendurch auch mal auf die leisen Töne, denn es ist hier so viel los, dass man dann eben bei diesen leisen Konzerten sich auch wunderbar entspannen kann.
Das Rudolstadt-Festival hat ja eine ganz besondere Historie, begann in den 50er Jahren so als sozialistisches Tanzfest, hat sich dann nach der Wende in die Tradition linker Folk-Festivals gestellt. Hat sich dieser Geist in diesem Jahr auch irgendwie bemerkbar gemacht?
Der hat sich bemerkbar gemacht. Es gab einen Schwerpunkt 50 Jahre Woodstock. Das ist inhaltlich übertragen worden. Diese Lieder aus Woodstock wurden in immer wieder neuen Konstellationen gesungen. Man merkt es aber natürlich auch an den Diskussionen, die eher hinter den Kulissen laufen. In Rudolstadt sitzen jetzt im Stadtrat auch Vertreter der AfD. Und da gab es auch gerade aus dem Publikum viele Stimmen, ob das vielleicht dem Festival abträglich sein könnte. Und ich habe mit Bernhard Hanneken, dem künstlerischen Leiter, darüber gesprochen. Und er äußert sich so.
Es gibt keine wirklich politisch motivierte Opposition gegen dieses Festival. Wir haben ja vom Festival aus uns immer als einerseits politisch empfunden, auf der anderen Seite aber eben auch ganz bewusst jetzt nicht vordergründig politisch. Also dass wir immer den Zeigefinger hochheben wollten und dass wir immer die entsprechenden Kampfparolen irgendwo anschlagen oder von der Bühne verkünden wollten, sondern wir haben es ein bisschen mehr nach dem Motto Taten sprechen mehr als Worte gehalten.
Taten sprechen mehr als Worte, was hat er damit gemeint?
Damit hat er gemeint, dass es nicht nur Musik gibt, sondern es geht um diese ganzen Konzerte und auch um die Schwerpunktkonzerte immer wieder Diskussionen. Es gibt Workshops. Man kommt relativ nah ran an die Künstler, auch als normaler Besucher. Zum Beispiel in diesem Jahr gab es einen Länderschwerpunkt Iran. Und über den Iran wissen viele Menschen nicht so viel. Es geht mir natürlich auch so. Und dann gibt es eben tatsächlich Diskussionen, wo die Künstler berichten, wie ihr Alltag ist als Künstler, wie ihr Alltag ist als Mensch. Und es geht darum, eben wirklich auf Tuchfühlung zu gehen. Es geht darum, Verständnis zu bekommen, es geht darum zu erzählen und es geht darum, sich zuzuhören und es geht eben nicht um die großen Parolen und es geht nicht darum, auch immer die Tagespolitik zu kommentieren, sondern es geht eigentlich darum, sich zu begegnen, musikalisch, aber eben auch über die Musik hinaus zu begegnen. Und das ist auch wirklich eine ganz besondere Geschichte hier bei diesem Festival, die seit Jahren sehr groß und gut gepflegt wird, finde ich.
Jan Tengeler über das diesjährige Musikfestival in Rudolstadt. Rudolstadt ist ein Beispiel für ein großes kulturelles Ereignis jenseits der Metropolen, historisch gewachsen. Und ja, vor allem im Sommer zieht es die Menschen ja zu Festivals gerne aufs Land, in die Peripherie. Das Goethe-Institut in Warschau zum Beispiel hat die Federführung bei einem Klangkunstprojekt, das sich Ortsgespräche nennt. Und zwar geht es nicht darum, Kunst dorthin zu exportieren, sondern um zu schauen, welche Künstler, welche Ideen gibt es da, wo Hauptstädter fast nie hinreisen. Cora Knoblauch war da unterwegs.
"25 Jahre lang hat Christina Wiemczek in der Textilfabrik von Dzierdzionow gearbeitet, ein Drittel ihres Lebens. Der schnarrende, mitunter ohrenbetäubende Sound maschineller Webstühle gehörte für Jahrzehnte zum Soundtrack der Kleinstadt in Niederschlesien. Jetzt ist er Teil der Klangkunst-Performance Webstuhlkantate. "Die Arbeit an den Maschinen war hart", erzählt die Rentnerin Christina. Im Sommer herrschten oft über 40 Grad in den Fabriken. Gesungen hätten die Frauen dennoch, so oft es eben ging. Doch die Zeit der Webstühle ist vorbei. Die letzten Fabriken haben vor etwa 10 Jahren geschlossen. Nicht nur die, auch das ortsansässige Radiowerk von Dzierdzionow hat vor gut 10 Jahren dicht gemacht. Zuletzt die große backsteinerne Hilbertmühle, noch bis vor 2 Jahren eine der größten Mehlfabriken Polens. Als das Goethe-Institut Warschau vor 2 Jahren mittelgroße Städte in Polen aufrief, sich für das Klangkunstprojekt Ortsgespräche zu bewerben, hat Dzierdzionow nicht lange gezögert. Beworben hat sich die kleine Stadt mit der Idee, eben jene Webstuhlkantate zu machen. Der Kurator der Ortsgespräche, Radio- und Klangkünstler Knut Aufermann, war sofort begeistert und wählte neben 4 anderen Städten auch Dzierdzionow aus.
"Es ist schon so, dass eigentlich in allen 5 Städten ein neuer Ansatz kam. Bis auf Gorzów vielleicht, der eine Ort, der also da ein sehr experimentelles Musikfestival schon hat. Die anderen 4 Städte sind in dem Bereich, was man jetzt mit Klangkunst umschreiben könnte, relativ unbeleckt gewesen. Was eigentlich sehr schön ist, weil dann können die sich selber ausdenken, was das ist. Wir kommen ja nicht jetzt mit einer Broschüre und sagen, sucht euch was aus, hier, das ist jetzt Klangkunst. Sondern die ganzen Künstlerinnen und Künstler haben sich total auf den Ort und besonders auf die Menschen eingelassen."
5 Künstler aus Deutschland, Polen und England bereisten die Städte, gaben Workshops und fragten die Menschen, wie hört sich eure Stadt an? Was ist ihr spezifischer Sound? Für den Klangkünstler Knut Aufermann ist Schlesien mit seinen Zechen, Kohlekraftwerken und Industrieruinen ein wunderbarer Ort, um genau diese Frage zu stellen.
"Das ist wirklich postindustrielle Landschaften. Ja. Kaputte Fabriken, Brachen, Gleise überall. Also ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Ja. Das sieht aus wie in meiner Kindheit. Und den Orten spricht man natürlich erstmal die Qualität ab."
Gemeinsam mit der deutsch-britischen Radiokünstlerin Sarah Washington besuchte Aufermann schließlich die Hilbertmühle in Dzierdzionow. Das Besondere an der Fabrik, alles ist noch da. Die Maschinen, das Mehl, die Mehlmotten. In der Mühle arbeiteten vor allem Männer. Sarah Washington aber interessierten die Stimmen der Frauen, die hauptsächlich in den Textilfabriken arbeiteten. Mit ihnen wollte sie die Webstuhlkantate komponieren, eine Klangkunstperformance. Die Künstlerin entschied sich kurzerhand, die Geschichten der Weberfrauen in der Getreidemühle zu erzählen.
But when I met the women, it was really clear.
Als ich die Frauen traf, war mir sofort klar, dass ich ihnen im Grunde nur zuhören muss. Irgendwann spielte ich ihnen ein paar Radio-Klangkunststücke von mir vor. Da wurden sie sehr aufgeregt. Es erinnerte sie an ihre Kindheit, an das Rauschen und Knacken der Radioempfänger, wenn sie verbotenen Sendern lauschten. Ich zeigte ihnen, was man alles für Klänge mit einem Radio erzeugen kann. Sie sagten, wir können nicht glauben, dass du tatsächlich mit Radiogeräuschen arbeitest. Es ist ein verrücktes Projekt, aber wir lieben es.
And they said, it's a crazy project, but we really, really love it.
Für die zweistündige Performance stachsen die Besucher in ihren schicken Abendkleidern treppauf, treppab durch alle 5 Stockwerke der Hilbertmühle. Aus knackenden Radios und fiepsenden Funkgeräten sprechen die Stimmen der Arbeiterinnen von früher. An alten Maschinen simulieren Schülerinnen, die Enkel der Frauen, deren harte körperliche Tätigkeit.
Ja.
Für die Rentnerin Christina war es das erste Mal, dass sie von ihrer Arbeit in der Fabrik erzählt hat. Und von dem, was danach kam, als alle ihre Arbeit verloren und wegziehen mussten, um überhaupt über die Runden zu kommen. Es habe sie sehr berührt, erzählt Christina, dass jemand ihre Geschichte hören möchte. Und sie ist stolz, sie hier in der Hilbertmühle erzählen zu dürfen. Das Klangkunstprojekt Ortsgespräche ist bald abgeschlossen, eine direkte Fortsetzung erst einmal nicht geplant. Was bleibt, sind die Begegnungen von Menschen aus Metropolen mit Menschen aus der Peripherie. Alle Beteiligten wünschen sich, in Kontakt zu bleiben. Am Ende der Webstuhlkantate jedenfalls klopfen sich die Besucher tapfer das Mehl aus den Kleidern und dann gibt's eine herzhafte Suppe für jeden. Und ein Lied von damals, als in Schlesien noch die Maschinen das Sagen hatten.
Geschichten aus einer einst blühenden Industrieregion Cora Knoblauch über ein Klangkunstprojekt in der polnischen Region um Katowice. Sie hören Fazit und wir kommen zur Kulturpresseschau. In die Feuilletons von morgen Montag, den 8. Juni, hat Paul Stenner geschaut.
Ach, João Gilberto ist gestorben, klagt die Welt. João Gilberto ist einer der Väter des Bossa Nova, jener ultracoolen brasilianischen Musik, die Ihnen beim Hören eine Caipirinha in die Hand drückt. Kein Pomp, kein Kitsch, nur die beiläufige Perfektion eines Menschen, der ein absolutes Gehör hatte und wie ein Besessener übte, sagt die Welt. Was Sie, liebe Hörer, auf jeden Fall kennen, ist das legendäre Girl from Ipanema. Und wenn nicht, gehen Sie schnell auf YouTube. Ein Song mit Ewigkeitsweihen. Seinen leichten, introvertierten Stil erarbeitete sich Gilberto im Haus seiner Schwester, weiß die Süddeutsche. Stundenlang schloss er sich dort im Bad ein. Die harte Akustik der Fliesen und die Einsamkeit brachten ihn Stück für Stück näher zu jener Form, die den Pop entschmachten und den Samba zum Bossa Nova herunterkühlen sollte. Von seinem Gesang schwärmt die Tageszeitung Taz. Seine Attitüde war die einer kindlichen Unschuld, einer melancholischen Hilflosigkeit und wirkte eher unmaskulin. Unmaskulin, und das bei einem Brasilianer, im Land der durchgestyltesten Körper- und Strandkultur. Aber sanft brachte er es zu Weltruhm, resümiert der Tagesspiegel. Der Stil Gilbertos beeinflusst eine ganze Generation internationaler Künstler, darunter Miles Davis, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald und Tony Bennett. Und erinnert an die Schatten auf der Seele des zurückgezogen Lebenden. Er bezeichnet sich als Opfer einer internationalen Verschwörung, an deren Spitze die Königin von England stehe. Es ist klar, dass Gilberto psychische Probleme hat. Am Ende war er einsam und pleite. Seine Tochter ließ ihn entmündigen. Aber die Welt feiert ihn, wie beim Besuch einer Journalistin, noch vor 2 Jahren. João trank Champagner und redete wirres Zeug, wunderbares João-Zeug. Von den Champagnerperlen, die im Raum aufgehen, sehen Sie, sie sind schon überall, längst nicht mehr im Glas, im Raum, wie Töne, ach. Und die Welt fügt noch ein redaktionelles Ach hinzu. Und wir schließen uns mit einem Ach an. Nun greifen Sie zur Caipirinha und hören Sie Gilberto, denn es wird nicht besser. Die Welt interviewt den Psychologen Stefan Grünewald und wir lernen wieder ein Ach, dass die Männer die Orientierung verloren haben. Grünewald sagt, wir haben in den letzten Jahrzehnten eine End- und Umwertung des Männlichen erlebt, doch der brave und selbstreflektierte Frauenversteher, mit dem man sich nicht auseinandersetzen kann, wird auch von den Frauen nicht geliebt. Das und noch Schlimmeres, sagt er. Dagegen wehrt sich Nicolas Sarkozy, wie die Süddeutsche schildert. Der Ex-Präsident ist 10 cm kleiner und 15 Jahre älter als seine Carla, wollte aber, dass sie auf einem illustrierten Foto ihr Gesicht schutzsuchend an seiner schmalen Brust birgt. Selbstbewusst stieg er eine Treppenstufe höher und stauchte die große Carla. Dieser Mann auf jeden Fall hat seine Orientierung nicht verloren. Die FAZ, dies zum Schluss, mokiert sich über Düsseldorf. Dort werden Museen umbenannt und die Rechtschreibung reformiert, um dem Kunstbetrieb ein wenig Pep zu verleihen. Bei die große Kunstausstellung, so heißt ein Event, wird die große in Großbuchstaben geschrieben. Die FAZ lästert, auch die Grammatik ist unter den Opfern. Wie der Katalog mitteilt, ist die Matthias-Claudius-Grundschule Kooperationspartner der die große. Stammeln statt reflektieren. Vielleicht soll dieser Lerneffekt verbürgen, dass man den Schock des Neuen erlebt. Und dann der finale Hieb. Dass die Kunstinstitutionen neuerdings so häufig ihre Namen ändern, hat wohl auch damit zu tun, dass die Kunst ihr Versprechen des permanent Neuen nicht mehr hält. Wie Sie sehen, verschwindet der Montag feuilletonistisch in einem großen Ach. Also trösten Sie sich mit einer Caipirinha.
Das war die Kulturpresseschau und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, sage Tschüss und gute Nacht.